Schön, da bei euch zu sein und mit euch heute Morgen den Gottesdienst zu feiern und mit euch zusammen Gottes Wort auszulegen. Zuerst ein paar Worte zu mir. Reto hat ja schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Mein Name ist Michael Wittmer. Ich bin mit der Harui, einer Japanerin, verheiratet, schon gut 30 Jahre. Meine Tochter. Ich bin erst seit 3 Jahren wieder in der Schweiz, nach fast 30 Jahren im Ausland. Zuerst 11 Jahre in England und der Rest in Japan. Von dem her, so wie die Vorbereitung, wenn ich manchmal nicht das richtige Wort finde, seid geduldig mit mir. Aber ich darf ja auf Berndeutsch predigen. In Japan, wir waren ganz oben im Norden gewesen. Hier ist noch ein aktuelles Foto. Ganz oben im Norden, Sapporo, dort haben wir für 17 Jahre lang, ich und meine Frau, in einem kleinen theologischen Seminar bereits das Alte Testament unterrichtet, aber auch die Bibel allgemein. Ja, so viel zu mir am Anfang. Vom Kirchenjahr her befinden wir uns in einer speziellen Zeit. Vor gut einem Monat haben wir Ostern gefeiert, letzte Donnerstag Auffahrt, nächste Woche Pfingsten. Also Auferstehung, Himmelsfahrt, Ausgießung vom Heiligen Geist. Und unser Text heute zeugt hier von diesen Begebenheiten. Ich lese gerade noch unseren Bibeltext aus Johannes 20, 4 Verse. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türe verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Frieden, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände, seine Seite. Ja, da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Oh, ich werde noch kurz beten. Himmlischer Vater, im Namen von Jesus und in der Gemeinschaft von deinem Heiligen Geist kommen wir hier deine Gegenwart. Und ich bitte jetzt, dass du uns bei der Auslegung und der Umsetzung von unserem Text hilfst und bete, dass das Wort von meinem Mund, aber auch die Sinne von unseren Herzen dir gefallen. Amen. Ja, stell dir vor, du hast mehrere Jahre in etwas oder in jemanden investiert. Etwas, was dir sehr wichtig war, vielleicht eine Ausbildung, vielleicht ein Karriereplan, ein Gemeindeprojekt oder vielleicht in eine potenzielle Partnerschaft. Du warst völlig überzeugt, dass die Zeit, die du da investiert hast, das Richtige war. Dann plötzlich meldet der Arbeitgeber Konkurs an. Oder du hast gemerkt, dass die Ausbildung doch nicht das Richtige ist. Oder ein Partner, wo du hast so viel reingesteckt und puppt sich als doch nicht die richtige Person. Und jetzt stehst du vor einem Scherbenhaufen. All die Jahre scheinen irgendwie vergütet zu sein. Unsicherheit herrscht, Frust, Angst vermischen sich, unerfüllte Erwartungen. Maria steht draußen vor dem Grab und grennt. Auch die Jünger waren tief enttäuscht. Sie haben gehofft, dass Jesus eben der ist, der sie aus der Knechtschaft befreien wird. Und jetzt ist er tot. Im Kapitel vor unserem Text lesen wir ja, wie Jesus auf brutale Art ist hingerichtet worden. Das hat natürlich Schmerz, Enttäuschung, Verwirrung ausgelöst. Die Hoffnung nach Erlösung der Knechtschaft der Römer ist wie eine Seifenblase zerplatzt. Angst geht um. Sie sehen vielleicht die Nächsten, die dran sind. Außerdem waren sie aber ein bisschen verwirrt, weil an diesem Ostermorgen das Grab leer war. Und Maria aus dem Dorf Magdala hat etwas erzählt von zwei Engeln und von einem Jesus, der wie der Gärtner hat ausgesehen hat. Was bedeutet das alles? Kann man diesen Wort vertrauen? Auf jeden Fall war immer noch grosse Verwirrung da. Die Jünger treffen sich hinter verschlossenen Türen aus Furcht vor der Tempelpolizei und der herrschenden Priesterschaft. Ja, es ist gut möglich, dass bei einigen von uns auch ein bisschen Verwirrung, Verunsicherung herrscht. Nicht irgendwie, weil wir auch verfolgt werden, aber doch, wenn wir die Weltlage im Moment anschauen, ja, da sind doch einige Unsicherheiten im Raum. Die zwei, drei, vier Kriege, zwei zumindest mit Potenzial, immer noch zu grossem Flächenbrand. Die Sorge um Klimaveränderung, die wir ja ganz grafisch schon mit Platten vor Augen haben. Die Weltwirtschaft, die am Wanken ist. Aber auch die Kirche. Ich denke, es ist recht. Die evangelikale Kirche ist mit grossen Herausforderungen konfrontiert, mit all diesen verschiedenen Lebensentwürfen. Wie soll man sich da positionieren? Zu all diesen globalen, ökologischen und sozialen Verunsicherungen kommen sicher noch möglicherweise persönliche Sorgen dazu. Vielleicht haben sich deine Erwartungen das Leben nicht erfüllt. Oder zumindest nicht so sich ausgespielt, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, und wir können uns ganz schnell in Ängste und in Verunsicherungen einschliessen, gefangen von unseren Vorstellungen, von unseren Lebenssituationen. Wer kennt das nicht? Sorge um Kind, um Gesundheit, um berufliche Aussichten. Sorge um älter werdende Eltern. Sorge, dass man dieser Zukunft nicht gewachsen ist. Und plötzlich steht er da. Mitten unter den Jüngern, in die Angst hinein, in die Enttäuschung, in die Verwirrung, ist der Auferstandene da und sagt: Shalom, Friede mit euch. Wie gesagt, vor einem Monat haben wir Ostern, die Auferstehung, gefeiert. Nächste Woche Pfingsten, das Geschenk vom Heiligen Geist. Und die beiden Pfeiler, Ostern, Pfingsten, sind eigentlich auch der Anfang der Mission. Die meisten von uns sind uns wahrscheinlich vertraut vom grossen Missionsauftrag, wie man im Matthäus-Evangelium fingen, oder? Geht hin, macht alle zu Jünger. Und heute Morgen werden wir uns aber jetzt mit dem johannischen Missionsauftrag beschäftigen. Und da kristallisieren sich vier Sätze raus, mit denen werden wir uns jetzt beschäftigen. Der erste Mal: Friede sei mit euch. Der zweite: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Der dritte: Nehmt den Heiligen Geist. Und der vierte Satz: Wem ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Wem ihr sie festhaltet, denen sind sie festgehalten. Kommen wir zum Ersten. Friede sei mit euch. Ja, was hat euch die Erscheinung vom auferstandenen Jesus und sein Zuspruch bei den Jüngern ausgelöst? Wir erinnern ja uns, dass sie fähig davongerannt sind, wo die Tempelsoldaten in Garten Gethsemane kamen und Jesus ergriffen haben. Das ist schon irgendwie verständlich, wenn sie doch nur nicht hätten Treue ihrem Herr versprochen. Petrus ja voller Zuversicht, ja, mit dir lasse ich mich ins Gefängnis setzen und ich gehe mit dir bis in den Tod. Und eben, wir wissen ja, was passiert ist. Dreimal hat er ihn verraten. Also jetzt wahrscheinlich die Jünger haben sich sicher schuldig gefühlt über Treuebruch, Mitschuld an Jesus' Tod. Aber jetzt steht Jesus da und sagt, es ist alles okay. Ich denke, das ist ganz ein spannender Punkt. Sie sind eigentlich in die Nachfolge gerufen worden. Also sie haben versprochen, Jesus nachzufolgen, haben aber versagt. Aber jetzt kommt Jesus zu ihnen. Also nicht sie folgen ihm, er kommt zu ihnen und spricht ihnen den Frieden zu. Nicht einmal, gerade zweimal. Vielleicht fühlst du dich heute Morgen gegenüber Jesus so ein bisschen schuldig. Wahrscheinlich nicht wegen Verleumdung, aber vielleicht, weil du den Glauben zum richtigen Zeitpunkt nicht mutiger hast bekennt. Oder vielleicht, weil du zu stark mit deinen eigenen Wünschen und Ambitionen und Interessen beschäftigt bist. In unserem theologischen Seminar schätze ich den Montagmorgen immer sehr. Da haben wir den Wochenstart und dann haben wir eine Liturgie. Und da haben wir folgendes Bekenntnis, das wir fast jede Woche ablegen. Und ich lade euch ein, das rot geschriebene, um mit mir zusammen zu lesen. Ist es gross genug? Sehen wir es? Wir lesen zusammen. Wir bekennen, wir haben gegen deinen Willen gehandelt, sind an unseren Mitmenschen schuldig geworden. Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Herr, vergib uns unsere Schuld. Dann nehmen wir uns auch einen Moment Zeit, um das Bußgebet zu verinnerlichen. Und dann kommt Gottes gnädiger Zuspruch. Du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden und mich ermüdet mit deinen Missetaten, aber ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nimmermehr. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Amen. Oder eben näher bei unserem Text. Jesus kommt zu den schuldbehafteten Jüngern und sagt ihnen, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Vor gut einem Jahr, um die Osterzeit, ist der Jakob Thiessen, Rektor von der SDH, in einem Interview mit dem Kirchenbund mit folgender Aussage konfrontiert worden. Zitat: Heutige Menschen stolpern über eine leibliche Auferstehung. Sie passt nicht mehr ins naturwissenschaftliche Weltbild. Ja, nicht nur aufgeklärte Atheisten und Skeptiker zweifeln an Jesus' liebhafter Auferstehung. Auch die Jünger. Auch für sie ist die Auferstehung unglaubhaft gsi. Das sehen wir ja näher am Thomas, der ja nicht dabei war, wo Jesus das erste Mal diesen 10 ist erschienen. Und was sagt er doch? Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Ja, so oder so ähnlich würde wahrscheinlich auch ein aufgeklärter Mensch aus dem 21. Jahrhundert, möglicherweise ein bisschen sarkastisch, auch argumentieren. Oder Thomas hat handfeste Beweise gebraucht. Und der Jesus das zweite Mal, der Jünger, ist erschienen, ist er auf Thomas zugegangen und hat den Zweifler aufgefordert, reiche deine Finger her und sehe meine Hände. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Die Szene ist sehr schön vom italienischen Maler Caravaggio, einem Meister der Dunkel-Hell-Malerei, der wahrscheinlich so Rembrandt später inspiriert hat, dargestellt worden. Mit dem schwarzen Hintergrund, wo er ja so ein bisschen Thomas seine Zweifel untermalen, unterstreichen. Auch ganz bemerkenswert, denke ich, ist, dass der Jesus Thomas seine Hände nimmt und sie da in die Seite führt, bis so quasi die Erleuchtung eintritt. Mit anderen Worten, Jesus kennt unsere Zweifel, er nimmt sie ernst. Er will durch seinen Zuspruch, durch seine Erscheinung, durch seine Begegnung uns unsere Ängste, unser Unglauben, nein, wir müssen es ihm nur hergeben, wie der Thomas ja gesagt hat. Ja, Jesus erscheint den Jüngern nicht in einer Vision, wie es manchmal Skeptiker sagen. Es ist auch keine Halunation. Wie antwortet doch Thomas, wenn er den Auferstandenen Jesus vor sich hat? Mein Herr und mein Gott. Ja, wer das sagen kann, der hat eine transformierende Begegnung mit dem lebendigen Herr gehabt. Für die, die mit dem Thomas können sagen zu Jesus, mein Herr und mein Gott, die haben keine Herren bei den Menschen. Oder ihr Gott ist eben nicht Geld und Erfolg, sondern ihre Augen sind aufgegangen für das, was wirklich wesentlich ist. Jetzt müssen wir uns aber noch ein bisschen vertiefen für einen monotheistischen Jude wie der Thomas im ersten Jahrhundert. Ein Mensch aus Blut und Fleisch. Gott zu nennen, war ketzerisch, blasphemisch, Todesstrafe, oder? Ich kann mich wahrscheinlich erinnern, der Petrus, der noch vor Jesus gekreuzigt und auferstanden ist, hat ja seine Jünger gefragt, wer sagen die Leute, wer ich bin? Und er konfrontiert er so persönlich, ja, aber wer sagt dir, wer ich bin? Und dann macht ja der Petrus auch das bekannte Bekenntnis, du bist der Messias, du bist der Christus, der Sohn vom lebendigen Gott. Und hier, der Thomas schaut doch noch einen Gang auf, wenn er sagt, mein Herr und mein Gott. Er ist eigentlich der Zeit voraus gewesen, erst rund 300 Jahre später, am Konzil von Nicea, ist ja das dann zum orthodoxen Glauben geworden, dass Jesus nicht nur der Messias ist, sondern eben wirklich Gottes lieblicher Sohn, empfangen, aber nicht erschaffen, ein Wesen mit dem Vater. Und der Jesus will uns heute Morgen sagen, Friede sei mit dir. Kommen wir zum zweiten Satz. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Ja, unser dreieinige Gott ist mal grundsätzlich ein sendender Gott. Er hat schon der Abraham aus seinem Vaterland geschickt. In ein Land, das ich dir zeigen will, sagt da Gott, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Später hat er den Mose geschickt, um Israel aus der Knechtschaft von Ägypten zu befreien. Er hat Propheten geschickt mit Auftrag. Ja, er ist ein missionarischer Gott. Missio, auf Latinisch heisst ja nichts anderes als senden, oder? Also Sendung. Und schlussendlich hat er eben Jesus, seinen Sohn, geschickt. Und Jesus sendet seinen Geist und in Kraft vom Geist sendet er die Gemeinde. Christentum, christlich Glauben, ist ganz grundsätzlich ein sendender Glaube. Aber was bedeutet das eigentlich, in die Welt gesendet zu werden? Schließlich sind wir ja schon in der Welt, oder? Und der Michael Ramsey, ein ehemaliger Erzbischof in der anglikanischen Kirche, hat es mal folgendermaßen gesagt, Zitat übersetzt natürlich, wir müssen in die Gedanken und Herzen derer eindringen, zu denen uns Gott sendet. Das heißt, wir müssen uns in die Zweifel der Zweifler hineinversetzen, in die Einsamkeit der Einsamen, aber auch in die Freuden der Fröhlichen. Also mit anderen Worten, wir müssen so quasi in die Welten von unseren Nächsten versuchen einzutauchen, sie zu verstehen. In unserer Zeit in England, das ist inzwischen ja, gut 20 Jahre her, hat es einmal grosse evangelistische Kampagnen gegeben, Poster überall in London. Jesus is the answer. Also Jesus ist die Antwort. Oder? Bis mal irgendwann so ein Schlaumeier unter eines von den Poster drunter geschrieben, sorry, but what was the question? Also im Sinn von, ja, was sind eigentlich die Fragen, die Jesus beantworten sollte. Nur wenn wir wirklich denken, die Gedankenwelt von unseren Mitmenschen verstehen, können wir auch nachhaltig in ihr Leben reden oder Zeugnis abgeben oder tiefgehend beten. Wie gesagt, wir waren lange in Japan und dort kann man natürlich keine biblischen Grundkenntnisse voraussetzen. Und das hat einmal ein japanischer Evangelist, der aber in unseren Kreisen mit OMF zusammen war, gemerkt, als er im 2011, nach dem kolossalen Tsunami, der da gut 15'000 Leute getötet hat, ist zu diesen Fischerleuten in Iwate gegangen und hat so eine evangelistische Predigt gehalten. Und am Schluss ist ein älterer Fischer zu ihm gekommen und hat gesagt, ja, würdet ihr zum Buddhismus konvertieren, wenn ihr das erste Mal eine 15-minütige Predigt über Buddha gehört hättet? Natürlich nicht. Ich denke, in den allermeisten Fällen muss Glaubenswahrheit verstanden werden. Es muss eine Vertrauensbeziehung da sein, die Zeit braucht. Und es ist auch kein Wunder, dass die meisten Missionare auch in Freundschaftsevangelisation investieren. Was heisst das? Sie suchen zum Beispiel einen regelmässigen Sportverein oder organisieren einen Kochkurs, lernen Englisch oder Deutsch. Ich habe Leute immer wieder in die Berge genommen, wo man dann mehrere Stunden unterwegs ist und man kann ganz natürlich über das Leben, über den Glauben, was einem wichtig ist, Werte vermitteln. Das Wichtige ist, dass man sich regelmässig trifft und wenn man natürlich sein Hobby, seine Leidenschaft auch quasi zu einem evangelistischen Werkzeug machen kann, umso besser. Vertrauensbeziehungen brauchen Zeit, wissen wir ja alle. Und nur wenn man mit Leuten regelmässig über längere Zeit unterwegs ist, kann man auch auf eine ganz normale, natürliche Art in seinem Kontext Zeugnis abgeben von Gottes Liebe. Und in Japan gibt es einen schönen Ausdruck, Kuki o Yomu, was so viel heisst wie die Luft lesen. Und je nach Umfeld, je nach Menschengruppe, wo man sich drin bewegt, denke ich, ist es auch mal wichtig, dass man zuerst mal eben die Luft liest. Wie kommt jetzt in diesem Kontext, wie kann ich da am besten Zeugnis ablegen? Und TSC ist ja unser Kernauftrag kommunikative Theologie. Es macht eben einen Unterschied, ob man zu seinen Grosskindern über den Glauben redet oder zum agnostischen Nachbar oder bei einem Krankenbesuch. Und da braucht es eben schon Feinfühligkeit, denke ich, wie Zeugnis abzulegen. Braucht Geduld, Weisheit und vor allem eben Hilfe von oben. Das bringt uns zum nächsten Punkt. Die Jünger haben nicht nur den Friedenszuspruch von Jesus gebraucht oder den Sendungsauftrag, nein, sie haben eben auch die Hilfe vom Heiligen Geist gebraucht. Und im Vers 22 heisst es ja, dass Jesus sie angehaucht hat und gesagt, nehmt den Heiligen Geist. Ja, die Mithilfe vom Geist ist immer unerlässlich in unserem missionalen Lebensstil. Wenn wir uns daran erinnern, im ersten Mosebuch, am Anfang der Schöpfung, hat ja Gott den ersten Menschen, sein Odem, sein Ruach, sein Geist eingehaucht und es ist passiert, sie sind lebendig geworden. Und jetzt, wo Jesus sein Geist einhaucht, sind wir an einem anderen Zeitpunkt der Geschichte, aber es ist eine Neuschöpfung. Und dank dem Einhauchen vom Heiligen Geist, was ist mit den Jüngern passiert? Sie sind aus diesen ängstlich, schuldig fühlenden Menschen, sie sind zu mutigen, frei redenden Evangelisten geworden. Sie sind lebendig geworden, könnte man sagen, als Botschafter von der Versöhnung. Ja, der Geist Gottes ist der eigentliche Missionar, wo nur er kann die Augen der Menschen bezüglich ihrer Sünden nachhaltig öffnen und sie alle Glaubenswahrheit leiten. Wie wir ja alle auch erfahren haben und immer wieder dürfen erfahren, die persönliche Begegnung mit dem Heiligen Geist ist absolut zentral, dass wir auch den Frieden spüren. Und das bringt mich zum vierten Satz von heute. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Die Auslegung von diesem Vers ist ein bisschen kontrovers und nicht ganz einfach zum Verstehen. Die römisch-katholische Kirche hat zum Beispiel traditionell so ausgelegt, dass der Priester aufgrund von einem Sündenbekenntnis, also von Beichte, hat also quasi die rechtliche Autorität gehabt, Sünden zu vergeben oder so zu verwehren. Aber die Reformatoren haben den Vers anders ausgelegt. Nach ihnen ist nämlich Vergebung konsequent vom Annehmen vom Evangelium oder eben vom Verneinen, vom Verschliessen gegenüber dem Evangelium. Das sehen wir ja auch ganz schön in der Pfingstpredigt, in der Apostelgeschichte, wenn Petrus seine Zuhörer folgendermaßen herausfordert: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünde und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ja, entweder kommen die Leute zur reuigen Einsicht, wenn sie mit dem Evangelium konfrontiert werden und es dann auch verstehen. Das braucht oft Zeit. Oder sie verharren im Unglauben, in der Rebellion. Und wer Gottes versöhnende Hand in Jesus verwirft, wählt einfach bewusst auch einen Weg ohne Gott. Das ist oft auch die bewusste Wahl von autonomen Menschen, die die gute Botschaft verwerfen. Das Evangelium wird ja ganz prägnant in dem wohl bekanntesten Bibelvers zusammengefasst. Können wir den mal zusammen lesen? Vielleicht können die einen oder anderen den sogar auswendig, oder? Auf Japanisch sagen wir immer «Se no», und dann geht's los. Also 1, 2, 3. 1, 2, 3. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Ja, ich fasse zusammen. Also die Kirche lebt nicht weiter, wo Jesus durch verschlossene Türen gehen kann und den Jüngern seine Wunden hat gezeigt, sondern aber sein Geist hat ausgeschüttet, neues Leben, die Jünger hat eingehaucht, um so von seinem Werk Zeugnis abzulegen. Durch Wort oder Taten, je nach Kontext. Und dafür schenkt uns Jesus eben vier unentbehrliche Geschenke. Jesus schenkt uns, wie wir auch gesungen haben, seinen Frieden. Ein Frieden, der das Fundament ist von unserem Glauben. Ein Frieden, den die Welt nicht geben kann. Jesus nimmt uns in seinen Dienst. Muss nicht unbedingt das Ende der Welt sein. Er sendet uns mit allen Auftrag in unser tägliches Umfeld. Unser Glaube ist grundsätzlich ein sendender Glaube. Jesus lässt uns nicht allein. Er schenkt uns den Heiligen Geist, unseren Tröster, unseren Helfer, unseren Fürsprecher. Und viertens, Jesus sollte alle vier Punkte kommen, ich weiß nicht, warum nicht. Viertens schenkt er uns das Evangelium, die gute Nachricht von Vergebung und vom Heil. Ja, mag doch gerade in diesen unsicheren Zeiten uns Jesus immer wieder neu seinen Geist schenken, uns den Frieden geben, sodass wir die Kraft vom Geist tagtäglich können glaubhafte Zeugen sein, zum Segen werden für unser Umfeld. Wie der Vater der Sohn gesendet hat, so sendet Jesus seine Gemeinde. Wir haben alle einen Auftrag. Kennst du deinen? Ich werde noch beten. Ja, himmlischer Vater, wir bekennen, dass wir nur hier vor dir sind, weil du deinen Sohn Jesus in die Welt gesendet hast. Ganz herzlichen Dank für deine grenzenlose Liebe und Gnade. Und das, ob schon, oder vielleicht gerade weil, wir oft untreu sind und verstockt. Danke, dass du uns vergeben hast und uns auch immer wieder wirst vergeben, wenn wir doch unseren Schwächen vor dir kommen. Danke, Jesus, für deinen Friedenszuspruch, den wir auch heute und morgen und immer wieder dürfen in Anspruch nehmen, wenn wir vor dir mit reuigem, bitterem Herz kommen. Danke, dass du uns einen Anteil gegeben hast, deinem Geist, dieser lebendigen Auferstehungshoffnung. Und nur in der Kraft von deinem Geist können wir ein Stück Himmel in unser Umfeld, in unsere Familie, in unseren Arbeitsplatz bringen. Und so danken wir dir, Herr, für die vier Gnadengeschenke. Hilf uns, in Anspruch zu nehmen und sie zur Ehre von dir, zum Segen von unserem Umfeld zu brauchen. In Jesus' Namen. Amen.